Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir über Video Marketing und mein Gast ist Christian Rahn. Er ist Consultant, Sparringspartner und Podcaster mit Schwerpunkt auf 360-Grad Marketing, Content-Strategie und Digitalisierung für Mittelstand und Startups. Mit seinem CMO2Go Marketing als Service unterstützt er Unternehmen bei der Entwicklung maßgeschneiderter Marketingkonzepte und bietet praxisnahen Support. Als LinkedIn Top Voice im Bereich Marketing gibt er regelmäßig wertvolle Einblicke, wie Unternehmen ihre Marketingstrategien zielgerichtet weiterentwickeln und erfolgreich umsetzen können. Und unser Thema, wie gesagt, ist heute Video-Marketing, insbesondere Live-Video-Marketing im Mittelstand, zum Beispiel wie die Vorteile von Livestreams für Events, Produkteinführungen und Q&A-Sessions genutzt werden können. Grüß dich, Christian. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Florian. Schönen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da bin und das, danke für die gute Vorstellung.
Ja, ne? Gerne, gerne. Und bevor wir jetzt in Medias Res gehen und uns über unser Lieblingsthema austauschen, haue ich einfach mal nochmal dazwischen mit meinen drei Einstiegsfragen, die gar nichts zum Thema mit dem Thema zu tun haben, einfach mal so ein bisschen den Menschen Christian Rahn auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Und fangen wir mit der ersten, in Anführungsstrichen, Standardfrage an. Und zwar folgende Situation. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angelangt und du schaust zurück, was du in deinem Leben erreicht hast. Was wäre da, was du sehen möchtest, was du jetzt noch bis zum Lebensende gerne lernen möchtest? Oder sagst, das ist mir unheimlich, es ist Nummer eins, es ist das Wichtigste, was ich auf jeden Fall auf meiner Bucketlist ganz oben habe, was ich noch lernen möchte.
Ja, aktuell, das klingt jetzt völlig profan. Ja, also ich habe ja schon einiges an Sportarten durchgemacht, Tauchen und ein paar andere verrückte Sachen. Und wenn es dem Lebensende nahe geht, habe ich mir tatsächlich das Golf nochmal vorgenommen. Das heißt, es gibt einen bestimmten Golf-Move, den Gary Walker-Gedächtnis-Move. Den möchte ich nochmal richtig gut drauf haben.
Alles legitim, super spannend. Für manche ist die Frage sehr philosophisch, hatte ich auch letztens. Für andere ist es ganz pragmatisch, über dir auch. Ich hatte auch mal Bogenschießen, fand ich auch klasse. Ja, es zeigt, wie unterschiedlich Menschen doch einfach sind. Dann, zweite Frage. Und zwar auch hier wieder ganz allgemein gefasst, im übertragenen Sinne, aber auch ganz handfest. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt? Also es kann jetzt die Arbeit selber sein, was du tust, oder aber auch, so interpretiere ich die Frage eher, wirklich den Platz, wo du sitzt. Manche sagen, ach, in einer einsamen Berghütte irgendwo in Rocky Mountains, der nächste am Meer. Also wie wäre für dich der perfekte Arbeitsplatz, wenn Geld null Rolle spielt und alles möglich wäre?
Ja, da kann man natürlich sagen, da fängt man mit der Umgebung an. Ja, die wäre eher irgendwo wahrscheinlich in einem spanisch sprechenden Raum bei ewigem Frühling. Da kann man dann ja mal googeln, welche Insel als die Insel des ewigen Frühlings gilt. Da hängen natürlich noch andere Dinge zusammen, weil wichtig ist mir zum Beispiel kurze Wege zur Familie. Die habe ich jetzt durch mein Büro, durch mein Studio in den eigenen vier Wänden. Es muss eigentlich so sein, wie ich es heute schon habe. Es muss bequem sein. Bei mir sieht es nicht aus nach Arbeitsbüro, ja, oder nach steril. Ja, bei mir ist alles mit Pflanzen, mit Bildern. Ich habe einen Holztisch, einen alten, schönen Holztisch. Und ich brauche natürlich meine Kommunikationstools, weil ich gehöre tatsächlich, wenn vielleicht auch nicht vom Geburtsjahrgang, aber dennoch vom Mindset der Generation Always On an. Das heißt, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich muss immer und überall erreichbar sein.
Gutes Internet.
Ja, habe ich Gott sei Dank auch. Ja, man hört man ja so oft so die Witze über Deutschland. Ich lebe tatsächlich am Ort. Ich habe eine 500er Glasfaserleitung bis am Router. Ich kann hier also tatsächlich Raketenwissenschaft betreiben, wenn ich es dann wollte.
Das macht es wiederum auf der ewigen Frühlingsinsel ein bisschen herausfordernder. Ich war vor knapp 4 Wochen in Spanien, genauer gesagt in Calpe. Das ist jetzt nicht die Frühlingsinsel, aber ich glaube, ich weiß schon, welche Insel du meinst. Und Es war sehr spannend mit dem Internet. Also das hauseigene Internet konntest du komplett vergessen.
Ja.
Es gab ein WLAN. Punkt. Aber es funktionierte nicht. Also ich sag mal, E-Mails abrufen war das höchste der Gefühle. Und mein Handy zeigte 5G an mit vollem Ausschlag, aber es hatte ungefähr so 1000er DSL-Geschwindigkeit. Also spannend, ja. Habe ich noch nie erlebt. Selbst also, auf Südkreta gab es besseres Internet.
Ja. Also da muss ich sagen, habe ich tatsächlich überall, wo ich besaß, war eigentlich sehr gute Erfahrung gemacht. Ich war ja auch mal in Tarifa, das ist ja so ein Windspot und Surferspot und da gibt es ja so einen Berg da oben drauf. Selbst da hatte ich 5G, tatsächlich 5G-Geschwindigkeit, konnte da quasi einen Livestream starten. Und da passt dann auch der Witz, wenn du mitten in der Pampa 5G hast, wo bist du dann? Richtig, nicht in Deutschland.
Nee, wollte ich gerade sagen, nicht in
Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Man muss halt für Kompromissen bereit sein. Ja. Und aber wenn man heute dran denkt, welche Kommunikationsgeschwindigkeit wir heute haben oder wie Business noch gelaufen ist, als ich eingestiegen bin ins Business, da hast du Briefe geschrieben. Ja, also ein Fax, ja, da war Fax noch, da brauchst du es wirklich. Ich habe ja letztens so einen Witz mal drüber gemacht, über den großen Faxvergleichsgeräte einer Zeitschrift. Der ist dann irgendwie richtig steil gegangen, weil wir dann angefangen haben, Rechtsanwälte, Leute aus dem Gesundheitswesen zu erklären, dass ohne Faxgerät Deutschland zusammenbrechen würde. Und besonders lustig wurde es, als dann der CEO von der Firma Kyocera eingestiegen ist und denen seinen Kommentar, warum Faxe 2024 ganz, ganz wichtig sind, länger als mein Beitrag war. Aber ich bleibe dabei, wir brauchen keine Faxgeräte. Schafft sie ab.
Ich kann es toppen. Ich hatte kürzlich mit jemandem Kontakt, der mir von einem Unternehmen erzählt hat, Mittelstand, hochspezialisiert, Industrie, in dem die Mitarbeiter keinen Zugang zum Internet haben. Die Stille danach, jedes Mal, wenn ich das erzähle, ich finde das total lustig, die Stille danach ist immer sagenhaft.
Wie funktioniert das? Also wie machen die Business?
Ich habe keine Ahnung, soweit bin ich noch nicht. Man kann sich denken, dass der Geschäftsführer schon sehr alt ist und einfach alles, was Modernisierung der Richtung betrifft, ablehnt. Aber die Mitarbeitenden, das habe ich noch mitbekommen, die leiden ganz gewaltig, weil es ist halt ein gigantischer Aufwand. Also es ist wahrscheinlich bekannter Aufwand, aber die Geschwindigkeit heute in der Kommunikation ist so schnell, dass mit Fax und Telefon und Briefen, boah.
Ich habe da meine Meinung, aber wir schweifen ja eh schon ein Stück ab.
Genau, kommen wir gleich noch zu. Dann Punkt 3 hatten wir im Vorgespräch, haben wir da schon mal so ein bisschen in die Richtung vorgefühlt, aber das haben wir natürlich nicht aufgenommen. Und zwar, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen? Also es muss nicht zwangsläufig jemand sein, der nicht mehr lebt. Und was hättet ihr besprochen oder was würdet ihr miteinander sprechen?
Das ist ganz interessant. Ich würde tatsächlich, ich habe schon viele getroffen, auch berufsbedingt logischerweise. Wenn ich da jetzt einer raussuchen sollte, die vielleicht nicht mehr lebt, ja, dann ist es Goethe. Ja, weil ich Goethe tatsächlich für ein wahnsinniges Genie halte. Und er wird ja häufig reduziert auf seine Gedichte. Ja, aber der Mann war Reisender, der war Wissenschaftler, der war Politiker. Ja. Und hat sicherlich seine ganze Epoche, in der er gelebt hat, maßgeblich geprägt und noch viele, viele Jahre darüber hinaus. Und wenn wir ganz ehrlich sind, prägt er auch heute noch. Und deswegen lasse ich mich öfters auch hinreißen, wenn dann so diskutiert wird auf LinkedIn. Wir haben in der Schule nur Unsinn, wozu brauche ich Gedichte von Goethe, bla 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 und alles so viel wichtiger, wie ich Kreditkarte benutze oder meine Steuererklärung mache. Würde ich dann sagen, du kannst von Goethe wahnsinnig viel lernen, zum Beispiel über die Sprache, zum Beispiel, wie du auch einen guten Werbespot machst, wie du dramaturgisch etwas aufbaust, da ist er der absolute Mastermind.
Man muss es nur richtig vermitteln. Also das erinnert mich sehr gut auch an meine Schulzeit. Im Vergleich zum Studium, also Physik in meiner Schulzeit war einfach nur Gymnasium, dröges Auswendiglernen, kein Bezug zur Realität. Dann im Rahmen meines Studiums, einer unserer Dozenten, der hat uns mal im Tontechnikstudium ist natürlich Thema Elektronik ein wichtiges Thema. Der hat uns dann direkt mal die praktischen Bezüge schon ganz am Anfang erklärt, warum müsst ihr das wissen, was kann ich damit machen. Das war für mich ein Augenöffner, obwohl mich das Thema grundsätzlich interessiert, sonst hätte ich ja nicht studiert, aber ne, das war für mich ein Augenöffner, wie einfach die Art der Vermittlung total spannend ist. Und sprachlich genauso, habe ich genauso erlebt. Mir hat unsere Englischlehrerin oder eine meiner Englischlehrerinnen in der Oberstufe immer gesagt, Die Diskussion kam öfters. Ich bin im altsprachlichen Zweig aufgewachsen, in Anführungsstrichen. Also hatte Latein als erste Fremdsprache. Und ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, dass die Hälfte des Kurses in der Oberstufe waren halt Altsprachler. Und dann mokierte sie sich so ein bisschen drüber. Ja, Latein. Tote Sprache braucht man nicht. Das habe ich mal in Sommerferien im 6-Wochen-Kurs, da brauche ich das fürs Studium, habe ich das mal in so einem Highspeed-Kurs, habe ich mir das mal drauf geschafft für die Prüfung. Es war ein bisschen auswendig lernen, dann hatte ich die Prüfung gemacht und fertig. Englisch ist eine lebende Sprache, viel komplexer, weil die sich dauernd entwickelt. Und dann meinte unser Klassenbester, zeigte auf und meinte, ja, dann sagen Sie doch mal was auf Latein. Totenstille. Also Fazit ist einfach, wenn du so doch anspruchsvolle, komplexe sprachliche Dinge gelernt hast, und ich finde es bei Latein immer spannend, das hat meine Art, mich auszudrücken und zu denken, sehr geprägt. Und vor allen Dingen hat es mir so viel leichter gemacht, Englisch und Französisch zu lernen, weil auch in der deutschen Grammatik, ne, das ist einfach der Wegbereiter gewesen.
Ja, definitiv.
Also man muss es jetzt nicht, meine Kinder haben es auch, wir haben denen auch gesagt, 5. Klasse, ihr fangt mit Latein an, die haben mich Ende der 5. Klasse schon verteufelt und gehasst dafür. Bei denen hat es halt nicht Klick gemacht, ich kann es ihnen ja nicht aufzwingen. Aber was du meinst mit sprachlicher Finesse und überhaupt Art zu denken, ich hatte einen tollen Deutschlehrer in der Oberstufe, der konnte das auch, der hat uns Zeitungsartikel interpretieren lassen, Werbebotschaften, damit wir verstehen, was steht da sprachlich hinter. Das war genial, das war großartig. Andere haben ganz stupide zum 100. Mal Bertolt Brecht, der gute Mensch von Seezu, an uns lesen lassen. Hatte ich viermal in der Schule. Viermal in der Oberstufe habe ich der gute Mensch von Seezu angelesen. Ne?
Hammer.
Das ist Wahnsinn. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Wir wollen dabei haben wir es ja schon angedeutet, über das Thema Marketing und Live-Videokommunikation im Marketing sprechen. Und da haben wir einen spannenden Aufhänger, denn du hast da sehr viele spannende Erfahrungen, insbesondere mit einem Projekt, von dem du gerne mal berichten möchtest, warum Live-Videokommunikation so wahnsinnig spannend ist. Und ich behaupte ja, wer digital nicht sichtbar ist, wird als Unternehmen in Zukunft es schwieriger haben.
Ja, ich glaube, das steht ganz außer Frage. Also wer das heute noch bezweifelt, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Denn selbst im B2B-Bereich startet die Online-Recherche zu weit über 80%, so fast bei 90% mittlerweile online. Ja, und ich hatte letzte Woche auch interessant einen Management Circle, worauf wir die Dinge diskutiert, wo wir gesagt haben, wir glauben immer B2C und B2B, da gibt es so eine ganz harte Grenze, aber hier geht es um das Verhalten von Menschen. Und Menschen, nachwuchsende Generationen, wachsen einfach mit Video auf, wachsen mit Audioformaten auf. Die ändern doch ihr Verhalten nicht am Pförtner. Ja, also das muss man halt auch mal bedenken. Und dann höre ich immer wieder, auch gerade was Events betrifft oder Live-Präsentationen, ja, man kann die Emotion nicht so wecken wie auf einem Vor-Ort-Event. Sage ich, ja, ich glaube schon, dass du mit Video Emotionen wecken kannst. Also sonst wird's ja Hollywood überhaupt nicht geben. Ne? Also jeder hat doch schon mal irgendwie über irgendeinen Film geheult oder gelacht oder gefreut. Also ich meine, ist doch ganz klar. Natürlich kann man über Video Emotionen wecken. Um jetzt aber auf den Bogen zu bekommen zu dem Case Study, die ich kurz mal berichten kann. Tatsächlich war ich kurz vor der Pandemie, am Jahr vorher, mit meinem Geschäftspartner zusammen als Duo gebucht für einen Keynote eines Markenunternehmens aus der Schweiz. Die Firma Bernina, die macht jährlich eine Fachhandelskonvention. Ganz klassisch, wie man das kennt. Freitagabend kommen dann 200, 300 Fachhändler. Übers Wochenende werden die bespaßt, neue Produkte vorgestellt, neue Flyer, was gibt's an neuen Marketingmaßnahmen, bla bla bla. Und die haben immer so einen Slot gebucht und sagen, wir holen mal Externe, die mal ein bisschen Mehrwert liefern, jenseits von dem, was die Firma bietet. Und da sollten wir einfach einen Vortrag halten zum Thema Digitalisierung am Fachhandel. Und dann kam natürlich Pandemie. Und dann kam der Anruf, ja, heran, wir haben sie gebucht, wir wollen nicht absagen, aber wir glauben, das findet nicht statt. Und können sie nicht irgendwie auch ein Video aufnehmen, das wir dann so als Art Webinar machen? Ja, und da habe ich gesagt, naja, das kann man sicherlich machen, wir könnten aber auch die gesamte Veranstaltung digitalisieren. Und das haben wir dann eben auch getan. Und in einer relativ kurzen Zeit von 3 Monaten haben wir da was auf die Beine gestellt. weil auch alle mitgezogen haben. Das muss man auch fairerweise sagen. Das ist mir das allererste, du hast eine Herausforderung und du brauchst im Unternehmen natürlich auch Mut, dann in dem Fall auch einen komplett neuen Weg zu gehen oder mal Dinge auszuprobieren. Und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt eigentlich alles, was sie sagen. Und wir haben Clips produziert im Vorfeld. Wir waren vor dem Event 2-3 Mal unten am Bodensee, haben da Clips produziert, haben die Leute in Kostüme gesteckt, typische Schweizer Trachten, die dann Dinge anmoderiert haben. Wir haben virtuellen Betriebsrundgang gemacht und so weiter. Und sind dann tatsächlich dann auch live gegangen über 1,5 Tage, also 2 Tage am Wochenende. Ich werde jetzt gar nicht großartig eingehen, was wichtig ist, und dieses Einladungsmanagement, dass die Leute noch neugierig sind, dass du dran machst und so weiter, sondern der Aspekt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Live-Elemente, Live-Moderation, wir haben Talks gehabt, wir haben das Ganze aber auch kombiniert mit Dingen wie eine Schokoladenverkostung, bietet sich ja für die Schweiz an, virtuell. Das heißt, wir haben diesen Live-Charakter, diesen Livestreaming-Charakter verbunden mit Interaktion eben auch vor dem Bildschirm, indem wir den Leuten dann Boxen geschickt haben mit einem Zahnschloss ohne Nummer, ja, mit einem Brief, hey, brauchst du fürs Event, wir sagen dir Bescheid, wir geben dir dann die Nummer, und der Mann hat die Schokoladen drin, da war das Schokoladier da, hat live quasi gesagt, jetzt öffne mal die rote Schokolade, die schmeckt nach Kokosnuss, Pfefferling, keine Ahnung, ja, und sehr viel Interaktion reingebracht. Und es lief hervorragend, weil die Leute blieben dran, die haben sich zugeschaltet, die sind nicht abgesprungen, die sind auch, als wir eine Talkshow gemacht haben, da hatten wir dann Händler da, dann so quasi auch schon schön, wie man es aus dem Fernsehstudio kennt, ja, so keine Plastikscheibe zwischen, aber schön Abstand, war ja Pandemie, ja, alle getestet und hast du nicht gesehen, also ein Riesenaufwand, der da auch betrieben wurde im Hintergrund. Und selbst bei dieser Talkshow haben wir die Leute gefesselt, weil wir Themen geliefert haben und Leute gesagt haben, naja, ob ich jetzt Samstag vorm Fernseher sitze, mir was anschaue oder ich schaue mir jetzt das an, was mich beruflich weiterbringt. Natürlich auch mit vielen Interaktionen und Emotionen und gebunden. Kurze Rede oder lange Rede, kurzer Sinn, so heißt es richtig. Als wir dann sonntags abgereist sind, rief der Vertriebsleiter ab, sagt, ausverkauft. Alles, was wir an Waren und Produkten vorgefertigt hatten, bereitgestellt haben, ist bereits verkauft. Und das hatte er in 30 Jahren als Vertriebsleiter im Unternehmen noch nicht erlebt. Die Leute sind bereit. Man darf halt immer diesen Irrglauben nicht aufsetzen, unsere Kunden wollen das nicht. Unsere Kunden wollen jetzt nur vor Ort. Natürlich kannst du ein Treffen 1:1, wo du mit jemandem an der Bar sitzt und so ein Bier trinkst, das kannst du nicht 1:1 ersetzen. Du musst halt bei solchen Dingen drauf eingehen, wo ist der Mehrwert, wie hole ich es ab und wie komme ich ganz, ganz klar an den Kunden ran. Und das ist auch bei den Produktpräsentationen. Und ich mal ein Beispiel, weil natürlich gab es auch so ein bisschen Gegenwind, vor allem aus Richtung Vertriebler, Außendienstler, die gesagt haben, ja, aber dann kann ja nicht jeder diese neue Maschine ausprobieren und anfassen. So, und dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, von 100 Leuten, ja, denen ihr das zeigt, die haben dann irgendwie eine halbe Stunde Zeit. Wie viele Leute können sich an die Maschine setzen, die ausprobieren? Ja, 2 oder 3. Ich kannte das ja. War ja nicht das erste Mal bei so einer Veranstaltung. Sag ich, siehste, also 2%. Jetzt könnt's 0. Du tust aber so, als ob's 100% nicht könnten. Also die setzen sich doch sowieso nicht ran. Warum? Weil es bei dieser Fachhandelskonvention ist ja der Fachhändler da, nicht das Verkaufspersonal, das am Ende mit der Maschine arbeitet, die vorführt und die Trainings kriegt. Ja, die dann diese speziellen Trainings kriegt. Sondern das ist der Entscheider, will ich es haben oder will ich es nicht? Und der will in allererster Linie wissen, was kann das, wie sieht das aus, was sind die Verkaufsargumente gegenüber meinen Kunden, was kostet mich der Spaß? Ja, und genau, das kannst du sehr gut digital und emotional sehr gut vorbereiten. Du kannst ja sogar, das muss ich dir nicht erklären, du kannst ja Detailaufnahmen machen, du kannst ja reinzoomen mit der Kamera. Also die Möglichkeiten kannst hast live du ja dann. Alles. Genau, diese Möglichkeit hast du ja gar nicht, wenn du jemanden die Maschine 1:1 zeigen würdest.
Genau, also das ist ja genau der Punkt, was ich ja auch immer wieder Zweiflern oder diejenigen, die dagegen argumentieren, sage, ja, aber der Unterschied ist ja, A, ist es ja eine Ergänzung, also zu sagen, der Vergleich ist jetzt natürlich ein bisschen anders zur heutigen Zeit, weil wahrscheinlich, wenn wir das jetzt 1:1 so raus ins Netz stellen würden und sagen, hier, da habt ihr das Argument, warum es macht, werden alle sagen, ja, damals zu Corona waren wir ja alle dazu gezwungen, es gab keine andere Chance, ja, aber ich sag mal jetzt ganz provokant, man ist aber dumm, wenn man eine Entwicklung nur, weil der Zwang nicht mehr da ist, wieder zu 100% zurückfährt, obwohl es positive Erfahrungen gibt. Es gibt Branchenbereiche, da habe ich das genauso erlebt, weil natürlich nach der Zeit, wo man sich nicht treffen konnte, der Wunsch riesig war, sich zu treffen. Dann hat man das gemacht. Gerade die Dienstleister in dieser Branche haben sich nicht großartig verändert, also über 90%. Und Jetzt kommen aber Zeiten, wo die Unternehmen dann doch wieder einsparen und dann doch wieder sagen, okay, digital ist günstiger, dann nehmen wir doch Dienstleister eher, die digital können. Erlebe ich jetzt in meinem Bekannten- und Netzwerkkreis. Eine spannende Sache, bevor wir noch weiter eingehen, weil deshalb habe ich gerade eben auch ein bisschen war ich abgelenkt, weil ich Zahlen gesucht habe, weil du sagtest eben, digitale Sichtbarkeit ist ganz wichtig, weil Kunden sich anders informieren. Da gibt es auch Zahlen zu. Die stammen jetzt nicht von mir, sondern vom Günther Heini, ist auch ein Vertriebs- und Marketing-Experte, spezialisiert auf Maschinenbau, mit dem ich jetzt dem letzten Webinar zusammen habe. Der hat mir die mal geliefert, und zwar, dass 88% der Käufe vom Käufer selbst initiiert werden und 67% der Kundenreise bereits abgeschlossen sind, bevor der Kontakt zum Vertrieb entsteht. Das heißt, und das ist halt was gerade vielen im Vertrieb egal, ob es jetzt hauptberufliche Vertriebler sind oder nur Geschäftsführer, gar nicht klar ist, wie stark sich das Informationsverhalten in den letzten Jahren geändert hat. Zum einen durch die Pandemie, klar, da waren wir gezwungen, aber es gibt viele, auch Ältere, die sagen, cool, bleibe ich bei. Aber viel krasser ist ja, dass es eine ganze Generation und Nachfolgende gibt, Generation Z und Jünger, die sich gar nicht mehr anders informieren, außer über Video.
Ja, definitiv. Also Google beziehungsweise YouTube. YouTube ist immer noch die zweitgrößte Suchmaschine. Wenn ich jetzt an meine Teenager-Kids denke, die starten ihre Suche schon auf TikTok. Ja, und das muss allen ja klar sein. Selbst Amazon ist eine riesen Suchmaschine. Und das muss so ein bisschen ins Bewusstsein rein. Und was du auch noch gerade sagtest, wenn man oft mit den Zahlen vom Günther, den ich auch ja kenne und sehr schätze, Vertrieb ist ein Haifischbecken. Ja, ist ein Ozean. Ja, und es gibt eine klassische Erkenntnisse bei Tauchern, weil ich auch viel getaucht habe. Ein Hai, der dich attackiert, den hast du vorher nicht gesehen. Ja, aber der hat dich schon lange auf dem Schirm. Ja, und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Die Kunden haben uns auf dem Schirm, beziehungsweise wenn sie uns nicht auf dem Schirm haben, dann sind wir nicht sichtbar. Ja, das heißt, sie beobachten uns natürlich aus und wählen natürlich auch nach ihren Gesichtspunkten aus, passt derjenige. Und ich war ja letzte Woche bei Markus Milzen, hat auch eine sehr interessante Statistik gemacht. Die haben ja Preiserhebungen gemacht, Statistiken und Umfragen gemacht bezüglich dieser Preisstruktur. Und Preis ist erst an fünfter Stelle, auch im B2B, das entscheidende Merkmal. Ja, da kommen natürlich Qualitäten dazu, Produkte, passt die Lösung. Auch ist die Lösung nicht die vielleicht beste, sondern die ich am besten verstehe. Ja, ganz entscheidend, Menschen kaufen nie das beste Produkt, sondern das, was sie am besten verstanden haben, dass es ihre Probleme löst. Und da ist natürlich Video ein wahnsinnig starkes Tool, auf solche Dinge einzugehen. Du kannst ja richtig den Bogen auch schon spannen. Ja, du kannst Video nutzen, um Awareness zu erzeugen. Ja, einfach nur sichtbar werden. Da geht es gar nicht darum, hey, ich will jetzt hier alles komplett mein Produkt oder Dienstleistung erklären, du bist einfach nur sichtbar. Das sie dich auf den Schirm kriegen. Dann im weiteren Verlauf der Customer Journey kommst du irgendwann mal an den Punkt, wo die Leute Informationen sammeln, wo sie wissen müssen, löst dein Produkt oder deine Dienstleistung mein Problem. Und dann irgendwann kaufen sie es. Ja, und selbst dann kannst du ihnen noch einen Gefallen tun mit einem Videotutorial, ja, für die richtige Anwendung. Wenn es Fragen gibt, ja, auch da eben mal den kurzen Dienstweg zu haben. Hey, kannst du mir mal kurz helfen? Ich komme nicht zurecht. Ja, und wenn ich jetzt überlege, mich ruft jemand an, das passiert öfters mal, wenn Leute eine Frage zu LinkedIn haben. Ich sage, ich bin kein LinkedIn-Coach, aber ich bin so eine Art Power-User und auch noch so ein Beta-Tester. Ich kenne LinkedIn-Funktionen eigentlich in- und auswendig. Dann fragen mich Leute mal. Da sage ich meist, pass mal auf, ich mache dir schnell einen Screenshot oder ein Screen-Video, was du klicken musst, bevor ich dir das als Text schreibe. Was du dann sowieso nicht verstehst, nochmal nachfragst. Oder bevor ich jetzt per Ferndiagnose am Telefon sage, jetzt drückst du mal da, siehst du diesen Button oder siehst du diesen Button, dann lass doch schnell eben mal ein Videomeeting machen oder ein Videochat machen oder ich mache ein Screen-Recording und zeig das. Weil am Ende ist der Mensch ja ein audiovisueller Wesen, ja, und wir lernen viel schneller. Da gibt's ja auch genügend Erhebungen und Studien, was so hängen bleibt, wenn du einen Text nur liest. Ja, wenn du ihn nur hörst, beziehungsweise wenn du es auch noch ein Bild dazu hast. Und ich weiß, kenne eine Zahl noch. Unser Gehirn kann Bilder 60.000 Mal schneller verarbeiten als ein Text. Ja, das müssen wir einfach nutzen. Das kann man auch fürs Marketing einfach ganz stark ausnutzen. Und es ist auch wichtig, weil der Kunde es auch erwartet. Ja,
ja,
in vielerlei definitiv. Hinsicht. Ja?
Der Vergleich mit dem Haifisch im Ozean, finde ich, ist sehr gut. Natürlich altgedienten und gestandenen Marktern und Vertrieblern ist es vielleicht schon mal geläufig, sie haben es gehört, aber vielleicht gar nicht bewusst, wie stark das gerade beim Thema digitaler Sichtbarkeit greift. Auch da wieder ein schönes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Noch ein bisschen weiter gesponnen aufs Thema Podcast, ob jetzt Video oder nur Ton. Wie viele unserer Kunden sprechen mich darauf an? Also ich würde mal sagen, bestimmt 80%. Dann, wenn man zusammengekommen ist oder kurz, sag ich mal, vor Vertragsabschluss, aber Auftragung ist, und sagen dann, ja, übrigens, entscheidend war für uns Ihr Podcast. Habe ich jetzt auch gerade wieder ein großes Unternehmen, wo rauskam, dass der Geschäftsführer, was ich total krass fand, wirklich ziemlich großes Unternehmen, Inhaber geführt noch, der Geschäftsführer hat irgendwie, ich weiß nicht wie, ist er auf einen Podcast gestoßen, hat nach dem Thema gesucht, bei mir gelandet, hat sich wohl ein paar Folgen angehört und dann seinen Mitarbeitenden gesagt, pass mal auf, den kontaktiert ihr jetzt, den wollen wir engagieren. Es ist halt, ne, es ist eine vertrauensbildende Maßnahme, ist ja ein ganz großes Thema. Und die Zahlen sind dafür, denke ich mal, auch ein perfekter Beweis, dass halt, ne, der Kunde heute von selber losgeht und sich informiert und erst dann, wenn er sich ziemlich sicher ist, dass er dich will, dich kontaktiert. Also musst du im Vorfeld viel sichtbarer sein. Damit wir auch wieder beim Thema Live-Videokommunikation sind. Wenn du das jetzt auf B2B oder B2C, ich sehe es genauso wie du, nur wenn ich jetzt privat als jemand, der in einem Unternehmen Entscheider ist, YouTube gucke, heißt ja nicht, dass ich im Unternehmen damit aufhöre bei meiner Informationssuche. Ne? Also das ist auch so die eine Sache, ich sehe den Unterschied auch nicht groß. Aber wenn du in Zukunft, wird sich das ja noch stärker verändern, immer mehr mit Menschen zu tun hast, die sich nahezu ausschließlich über Videoinhalte informieren, dann musst du denen auch die Möglichkeit geben, sich über dein Unternehmen, aber vor allen Dingen auch über deine Werte, über Mitarbeiter, alles, was ja unheimlich zur Entscheidungsfindung beiträgt, zu informieren. Da ist Live-Videokommunikation, finde ich, noch viel spannender als aufgezeichnete Videos, weil wir alle wissen, dank KI ist es noch eine Stufe weiter. Aufgezeichnete Inhalte sind wie Papier, nämlich sehr geduldig. Wenn ich aber live unterwegs bin, dann passieren Fehler. Wenn ich einen Livestream mache, als Beispiel, wir haben einen Kunden, die machen einmal im Monat einen Livestream, wo die den ganzen Nachmittag mit ihren Partnerunternehmen, das ist ein Vertriebsunternehmen, Produkte präsentieren an ihre Fachhändler und so weiter und so fort. Corona ist vorbei, die machen es trotzdem, weil es einfach so erfolgreich funktioniert, ne?
Ja, du, definitiv, ne? Also, zum einen, also ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Ja, es gibt einfach Dinge, die sind Standard, die sollten on demand bereitstehen. Ich bin auch der Meinung, dass Live-Inhalte höchstwahrscheinlich Sinn machen, dann nochmal on-demand abrufbar zu sein, weil wir sind natürlich so eine On-Demand-Generation auch geworden. Ja, wenn ich jetzt die Tagesschau gucken will oder irgendeine andere Nachrichtensendung, dann kann ich sie jetzt gucken. Ich schedule mir meinen Tag nicht mehr, ich muss 20 Uhr zu Hause sein. War ja früher so. Ja, ja. Als Kind, ne, da war ich ruhig sein, Papa guckt Nachrichten, ja, und dann war das da. Und wenn du es verpasst hast, dann hast du Pech gehabt. Ja, und heute machst du es, wann du eben auch der Stimmung bist, wann du Zeit hast, dich darüber zu informieren, und so funktioniert es natürlich auch. Aber trotzdem gibt es natürlich Sinn, viel live zu machen, ja, weil du mit live natürlich auch eine gewisse Exklusivität erzeugen kannst, ja, noch einen besonderen Mehrwert bieten kannst, weil du die Chance ja auch hast, in den Austausch direkt live zu live zu gehen. Entweder schaltest du jemanden dazu und sagst, hey, komm, hier ist der Link, komm mit rein in den Talk, das ist mir letztens passiert, da habe ich bei einem Live auf LinkedIn was kommentiert und habe diejenige mir den Link geschickt, sagt, komm, hier, klick dich mit rein, komm mit auf die Bühne, finde ich total spannend, was du hier sagst, erklär es mal genauer. Ja, oder du kannst über den Chat Fragen beantworten. Und du machst dich ja viel erlebbarer. Ja, bei Aufzeichnung ganz klar. Wenn du dich mal veräußerst, ins Husten kommst, dann, neuer Take, zack, bumm, reinschneiden, passt schon. Ist auch in Ordnung. Live, wenn die Leute dich mal nachdenken sehen, wenn die Leute dich erleben, wie du bist, deine Mimik, deine Gestik, das ist eigentlich unbezahlbar. Weil ich erlebe sehr, sehr oft, also wenn Leute mich buchen, die buchen mich nicht für das, was ich weiß. Weil da steht im Internet viel mehr. Gibt viele Leute, die sind viel klüger als ich, wissen viel mehr. Ja, sondern es hat immer auch damit zu tun, haben die Leute das Gefühl, dass ich es auch umsetzen kann mit denen? Haben die das Gefühl, ey, der passt zu uns, der passt zu unserem Team? Ich bin schon eingeladen worden zum Geschäftsführer Mittelstand im Bergischen Land, weil ich in einem meiner Videos eine grüne Eaglesjacke anhatte. Die ist relativ grell, nennt sich Kelly Green. Ja, selbst meine Frau meinte, mit der würde ich mich nicht auf die Straße trauen. Und der hat mich nur eingeladen, hey, komm mal, wozu mal besuchen, wo man austauschen und miteinander reden. Und als ich dann da hingefahren bin, natürlich in der Jacke, sagte, er wollte nur wissen, ob ich in der Jacke komme oder ob ich mich jetzt irgendwie maskiere und mir einen Anzug anziehe. Ja, nach dem Motto, oh, ich werde jetzt vorstellig beim Geschäftsführer, jetzt muss ich aber hier das irgendwie wechseln. Nee, meinen Anzug habe ich ausgezogen, als ich als Marketingdirektor Sport verlassen habe, und seitdem trage ich ihn auch nicht mehr. Und das sollte keine Voraussetzung sein. Und ist es in der Regel auch nicht. Weil, jetzt, glaube ich, kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du bist einfach authentisch. Du bist so, wie du bist, wenn du keine Rolle spielst. Ja. Und dann ziehst du auch die Leute an, die mit dir arbeiten wollen. Ja, man sagt immer so schön, dann holst du deine Wunschkunden. Ja, ich habe da immer so ein bisschen so mein Problem mit der Formulierung, weil das doch häufig zu inflationär von gewissen Coaches benutzt wird. Aber im Grunde ist da schon ein wahrer Kern dran. Ne? Die Leute sehen, wie du bist, und die können sich vorstellen, okay, der erzählt Dinge, die geben fachlich Sinn. Der scheint menschlich in Ordnung zu sein. Oder der scheint eben nicht menschlich in Ordnung zu sein. Ich möchte das nicht. Ich möchte so einen ganz steifen Buchhaltertypen haben. Ist doch völlig in Ordnung.
Muss ja nicht jedem gefallen, ja.
Ja. Und diese Möglichkeit bietest du natürlich dann deinen Zuhörern oder Zuschauern. Und was du aber für dich in dem Moment tust, ist, dass du deine potenziellen Interessenten qualifizierst. Ja, ja, weil wer mit dir nichts zu tun haben will, der dich sonst aufgrund deiner Webseite, weil da nur ein Bild von dir ist oder ein Text ist, dich vielleicht angeschrieben hatte, dann hast du ein Erstgespräch, ja, da hat man so ein, man weiß nicht so genau, oder mein zweites Gespräch, und dann merkt man irgendwie nach drei Gesprächen, eben, man passt nicht zusammen. Das kann man, ich will nicht sagen, komplett ausblenden, das sicherlich nicht. Ja, aber du kannst das schon stark reduzieren und qualifizieren.
Ich würde sagen, ein guter Vergleich ist, das ist der Unterschied zwischen, du bist über eine Empfehlung an den Kunden gekommen oder über eine Ausschreibung. Die Empfehlung ist, der hat dich übers Video oder die Kundin hat dich übers Video kennengelernt oder mehrere, das ist ja nicht nur ein Video entscheidend oder ein Videoformat, sondern merkt, Mensch, das Unternehmen, die Person, die fürs Unternehmen da in der Öffentlichkeit steht, die ist mir unheimlich sympathisch, die passt, oder sie ist mir nicht sympathisch. Ja, die Chance hast du ja, wenn du dich rein auf Text informierst, dich von irgendwelchen schönen Bildern, ich sag mal, bewusst auch blenden lässt von der Webseite, wo einer größer oder toller oder anders scheint, als er wirklich ist. So kannst du bei Video dich gar nicht verstellen auf Dauer. Und der nächste Punkt ist ja, was noch dazu kommt, es wird zukünftig immer noch spannender, ist das Thema KI. Da wird gerade die Authentizität durch Fehler, weil du halt so bist, wie du bist, die wird immer spannender. Also ich zum Beispiel, kann mich gerade mal outen, wenn ich Videokonferenzen habe, wenn ich Aufzeichnungen wie jetzt hier habe oder Livestreams, ich habe immer irgendwie, keine Ahnung, ich muss mich bewegen, weil ich stehe, dann juckt mir die Nase, die Brille sitzt schief, ne? Und ich bewundere immer Leute, die völlig stoisch so eine halbe Stunde ohne irgendwo zu zippeln oder zu kratzen in die Kamera gucken. Ich kann das nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht besonders nervös oder so. So, aber das bin ich halt. Das wäre mit Sicherheit irgendwann machbar von der KI, das zu faken, aber das dauert bestimmt noch eine Weile. Das ist eine Besonderheit von mir oder wie ich spreche und so weiter und so fort. Und entweder die Menschen können was damit anfangen oder nicht. Aber sie können sich, weil sie sich ja eh immer mir im Vorfeld informieren, da schon entscheiden, mag ich den? Ne, ich werde niemals ein extrovertierter Kasper sein, der auf der Bühne rumspringt. Und gibt Leute, die sind so, die bewundere ich auch für das, was sie tun. Die sind in sich stimmig. Das war jetzt nicht negativ wertend gemeint. Ja. Ich bin halt, wie ich bin, und bei dir ist es genauso. Und es gibt ja immer Leute, wo es matcht. Und der Punkt ist ja beim Video A, dass die dich sehen und überhaupt wissen, dass es dich gibt. Und B, dass sie auch ganz schnell merken, der passt oder er passt nicht. Und da ist manchmal auch gar nicht, ist meine Erfahrung, entscheidend, ob auf Anhieb sofort zu 100% klar ist, ob das Zahlen, Daten, Fakten passen. Ne? Also ob du wirklich der Allerbeste in dem Thema bist und zu 100% passt. Das kann sich auch im Laufe der Zeit ergeben. Fun Fact am Rande, ich glaube, ich weiß, welches Unternehmen aus dem Bergischen Land du meinst. Der Geschäftsführer hat einen Vornamen, der mit C anfängt.
Ja, der hat einen Namen wie ich auch, ja.
Genau, und bei dem bin ich nämlich am Freitag. Und das war genau so eine Bekanntschaft. Ja. Ich habe keine Ambition, denen irgendwas zu verkaufen, geschweige denn, weiß ich fachlich in dem Bereich, wo die tätig sind, was sie machen. Aber menschlich super sympathisch.
Ja.
Einmal kurz gesehen bei einer Veranstaltung, da war einfach klar, müssen uns mal treffen. Und das war jetzt Präsenz auf einer Veranstaltung, aber ähnliche Erfahrungen habe ich wirklich auch mit Thema Videokommunikation
gemacht. Ja, tatsächlich, bei mir war es halt ein Video, das er gesehen hat, dass er gesagt hat, was ist das für Vogel? Den lade ich mal ein, und die haben nichts und ich habe auch nichts, was ich denen verkaufen kann, und dann geht es auch gar nicht, und trotzdem entsteht gerade ein ganz geiles Projekt. Darf ich aber noch nicht allzu viel drüber verraten, da spielen noch ein paar andere Leute mit eine Rolle. Die haben auch gar nichts mit unserem Business zu tun. ne? Sondern der entwickelt sich auf einmal, ich habe den dann besucht, dann möglich, Mensch, komm mal in meinen Podcast und ich habe dann Equipment auch dabei gehabt, vielleicht kann ich es gleich machen und dann kamen wir ins Quatschen, haben wir Pizza gegessen mit seinen Leuten. Dann haben wir erstmal 2 Stunden über unsere Kinder und über sportliche Aktivitäten unserer Kinder und musikalischen Begabungen gesprochen, haben wir gesagt, okay, jetzt muss ich los, ja, lass uns irgendwann mal einen Podcast machen. Ja, so ist das eben und das sind so Dinge, wo er sagt, hey, der interessiert mich oder interessiert mich nicht, dann hätte er weiter gescrollt. Und das ist ja etwas, was wir schaffen müssen, ja. Also mir geht persönlich jetzt, ja, jetzt mal so ein kleiner Rant, der Videofeed von LinkedIn gerade tierisch auf den Sack.
Ja? Dito, ganz gruselig.
Ja? Weil ich meine, LinkedIn schreibt die Leute ja auch an, hey, mach das bitte so, mach bitte einen Headshot, das soll bitte 60 Sekunden lang sein oder maximal 2 Minuten und dann sprichst du bitte rein und vergiss die Captions nicht und da schätzt du dir hin und gibst am besten 5 Tipps. Und dann scrollst du da durch, alles sieht gleich aus, alles langweilig. Ich habe heute
3 Tipps. Wusstest du schon? Ja? 5 Tipps, wie du. Ja. Übrigens, also fängt alles gleich an, ne?
Ja, mach die Klotür auf, mach einen Deckel auf, zieh die Hose runter, setz dich hin und wasche die Hände. Ja. Wo du sagst, hast du schon gar keine Lust? Ich gestern meine Frau sich das angeschaut und gesagt, das für eine Scheiße hier. Das holt sie nicht ab. Meine Frau ist aber eine, die ist auch im großen Unternehmen tätig. Die wird voll gepitcht auf LinkedIn ohne Ende, weil man möchte gerne mit dem Unternehmen ins Gespräch kommen. Aber das wird bei ihr überhaupt nicht funktionieren. Also diese Ankündigung, das soll ein seriöses Business-TikTok werden, lache ich mich ja krank drüber. Ja, auch da lässt man sich gerade treiben. Aus meiner Sicht, wenn wir beim Thema Video sind, kurzer Abstecher von TikTok, das ist the go-to guy. Ja, das ist, der treibt gerade alle vor sich her. Und fand ich ganz interessant, habe ich letztens was gesehen. Da war dann so Rotate Your Mobile, dass du das quasi so drehst, weil das Video, was dann rangeschnitten war, kam halt im 16:9. Und da habe ich den Content Creator gefragt, ey, super geiles Video, hat mir echt super gut gefallen, auch geil technisch umgesetzt. Der hat da so ein, ging um Football. Ne? So, und da habe ich ihm mal angeschrieben, ob das dann funktioniert und wie er überhaupt gekommen ist, dass er das macht. Ne? Dass es vollflächig so zu sehen, dass die Leute die Hände drehen. Und dann, weil es angeschrieben worden von TikTok. Es ist angeschrieben worden von TikTok, hey, mach doch mal 16:9 Videos. Wir pushen das. Ja, wir möchten ganz gerne, im Grunde ist die Idee von TikTok, in 5 Jahren so zu TikTok am großen Bildschirm gucken. Ja, am besten auf dem Flatscreen, wo auch immer. Und zwar 16:9. Spotify sagt ja auch, unser Videoformat ist nicht 9:16, sondern 16:9. Die führen seit dieser Woche ja Thumbnails in dem Format ein. Also passiert videotechnisch eine ganze Menge. Und das muss man sich halt auch bewusst sein. Und was im Privaten passiert, ja, in Anführungsstrichen Privaten passiert, all das nimmst du ja mit ins Berufsleben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil dann bist du sichtbar. Weil ich weiß nicht, ob der Christian hängen geblieben wäre beim Textbeitrag von mir oder nur beim Fotobeitrag von mir. Natürlich, die funktionieren bei mir auch. Auch PDFs funktioniert alles, gar keine Frage. Aber es ist immer die Frage, was willst du denn erreichen? Soll es eine fachliche Checkliste sein, weil ich gerne möchte, dass meine Follower oder meine Interessenten sehen, heb das mal auf, der weiß genau 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist vielleicht sogar ein Textbeitrag besser, weil den kann sich zur Not ausdrucken ja oder sich gegenseitig faxen. Und dann haben sie noch mal eine Checkliste, die sie abhaken können mit einem Bleistift. Ja, oder geht es eigentlich darum, Emotionen zu erzeugen, Authentizität zu erzeugen, Dinge zu erklären. Und da ist einfach Video unschlagbar.
Mhm. Definitiv. Bin ich völlig bei dir. Ich muss allerdings auch sagen, ich selber bin auch sträflich mit Videos bei LinkedIn, immer noch. Ist ein Zeitfaktor bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich, jeder hat seine Hürden und Bürden. Bei mir ist die Bürde, dass ich einen hohen Qualitätsanspruch habe, noch gar nicht mal inhaltlich, sondern auf die gesamte Produktion, weil das Thema ist mein Thema. Und deshalb, ich bin auch nur ein Mensch, auch da stehe ich mir selber in den Füßen und sage, du hast zwar alles, aber es sind so 3, 4 Kleinigkeiten, die mich halt noch aktuell stören, auch in meinem Studio-Setting, ne, die Kinder des Schusters. Es ist völlig idiotisch, seit einem Dreivierteljahr sage ich, du musst jetzt loslegen und mehr machen. Hab regelmäßig Livestreams, Webinare und so. Ja, aber deshalb, ich kann Menschen schon verstehen, wenn sie da nicht sofort loslegen. Aber auf der anderen Seite kann ich sagen, ich habe total gruselige Videos gemacht, also die ich ganz schlimm fand, wo ich darauf angesprochen wurde, wie genial das denn wäre und es hätte super weitergeholfen. Also es
ist ja gut, das ist ja nochmal ein anderer Punkt, ne? Die Selbstwahrnehmung, die man hat. Ja, ich selber höre meine Podcasts nicht. Ja, ich selber gucke mir auch meine Videos nicht an, ja, aber ich kriege halt auch sehr viel Zuspruch in der Art und Weise, wie man es macht. Und LinkedIn Live, ja, ich war damals Ende 2019 einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der LinkedIn Live freigeschaltet bekommen hat. Es war noch ganz kurios, weil er gesagt hat, bewerb dich mal, das dauert irgendwie 8 Wochen, wenn er eine Antwort kriegst. Dann habe ich Donnerstagabend irgendwie mal geschrieben, ja, mal beantragt hier, ne? Denke, dauert ja ein paar Wochen. Freitag früh, ja, okay, kannst live gehen. Hast auch nur 2 Wochen Zeit, die erste Sendung dann live online zu gehen. Da habe ich irgendeinen Kram erzählt über Football und Business und zack, wie das funktioniert, irgend so Viertelstunde, damit ich meine erste Sendung hatte. Und dann kam Corona. Ja, dann habe ich tatsächlich 2021 hatte ich, glaube ich, 60, 70 Sendungen, jede Woche eine Live-Sendung, immer mit einem Gast, weil ich auch nicht so der Erklärbär bin, der sich hinsetzt und sich erklärt jetzt die Welt, sondern ich bin eher so ein gesprächiger Typ und habe dann tatsächlich jede Woche, auch damals noch mit 120, 150 Leuten, die da live zugeguckt haben, war auch Corona, es war ein neues Medium, ja, die Leute hatten vormittags auch Zeit, saßen ja zu Hause, haben vielleicht gearbeitet, nebenbei dann das aufgehabt und irgendwann haben sie dann immer mehr und mehr bekommen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich eigentlich alle interessanten Leuten gehabt, die Leute mir schon Geld geboten, um in meinen Laran Live Talk, habe ich es damals genannt, zu kommen, wo ich sage, darum geht's mir nicht. Ja, ich brauche niemanden Einnahmen, mit dem ich mich nicht unterhalten kann, nur weil der mir dann irgendwie Kohle überweist oder so, ja. Wo du sagst, schenkst mir deine Reichweite. Ich sage, ich schenke dir meine Reichweite nicht für Themen, für die ich nicht stehe, weil das guckt keiner, das schalten die alle weg. Ja, also das bringt auch dir nichts. Ja, und dann war es ja ganz schlimm, dann hat ja nun jeder Live-Zugang quasi bekommen, der wollte. Ja, und was dann da teilweise eben auch abgefeudelt wird an Sendungen, ist ja wirklich teilweise erbärmlich. Ich sag das
aber
mal,
es sind immer noch ziemlich wenige im Verhältnis, finde ich. Also es ist
Es hat wieder nachgelassen, weil dann irgendwann mal das auch bei LinkedIn aus dem Fokus geraten ist. Ja, dann kam ja auch seit knapp 2 Jahren jetzt dieses Audioformat auf. Und da hat natürlich LinkedIn sich voll auf Audio fokussiert. Also wenn ich jetzt sehe, was ich Reichweiten bei, wenn ich ein Audio-Event angelegt habe, was ich dann auch einfach Reichweiten hatte mit für so einen Eventbeitrag, der ja normalerweise nicht so gut performt wie ein normaler Beitrag, das war ja gigantisch. Und jetzt merkt man irgendwann, okay, momentan ist das ein bisschen wieder eingeschränkt. Auch die Funktionalitäten beim Audio werden nicht weiterentwickelt. Ja, wie zum Beispiel natives Aufzeichnen und so weiter.
Ja,
ja, ganz klar, Videofeed. Ja, die haben eine neue Spielwiese entdeckt, haben auch nur begrenzte Kapazitäten und fokussieren sich jetzt gerade auf den Videofeed. Den ich nach wie vor für wichtig und gut halte, gar keine Frage. Ich finde nur die Umsetzung schlecht. Ja, also ein Videofeed mag Sinn geben, wenn die nicht die Leute alle ermuntern würden. Mittlerweile kriegen ja selbst nicht Premium-Mitglieder irgendwie angeschrieben, machen mal ein Video auf und reicht das hier ein, dann pushen wir das. Ja, und dann freuen sich alle, weil sie dann mal für irgendeinen, ich habe 5 Tipps fürs Scheiße gehen, dann irgendwie 100.000 Views haben. Ja, hat mir auch geschmeichelt. Bei mir ist auch einer da reingegangen. Ich habe da fast 1 Million Views auf ein Video bekommen. Ist natürlich toll, freut man sich drüber. Ja. Aber wenn ich dran denke, für das zu dem Video kann ich eigentlich selber gar nicht so wirklich stehen. Hm. Ja, weil ich es dann mal genau so produziert habe, wie die es wollten. Und dann wirst du auch gepusht, wenn du es genauso machst. Ja. So, da wo ich sage, okay, die gucken sich die Videos ja nicht an. Also sie wird manuell gepusht. Ja. Die gucken sich das Video ja nicht an bis zum Ende und sagen, oh, das ist ein richtig gutes Video. Sondern, ach komm, der macht das so. 1, 2, 3, 5 Tipps. Aha, fängt so an. Ja, alles super. Jagen wir hoch. Thema passt auch. Irgendwie Führung oder sowas. Leadership. Weil die gucken sich ja nicht tausende und hunderte von Videos an. Ja,
ja, aber tun die Zuschauer ja auch nicht. Die klicken nach 3 Sekunden zündet's oder zündet nicht und dann bist du weg.
Also von daher tendiere ich Videokommunikation, ja, auch Live-Videokommunikation, definitiv, aber hey, authentisch, sei ehrlich. Ja, gaukel doch nichts vor, was du nicht bist, weil die große Gefahr im Marketing immer, dass ein Bild gezeichnet wird, das du nicht ansatzweise erfüllen kannst. Ja, das ist ja, und dann ist, schadest du deiner Marke viel mehr und deiner Personenmarke viel mehr, als wenn du gleich authentisch und ehrlich bist. Das kannst du, das kann ich nicht, so bin ich, so ticke ich, und wer damit leben kann und mich kennenlernen möchte, ist herzlich willkommen. Und wer das nicht will, ist auch in Ordnung. Ja. Und das kannst du gut machen. Und wenn ich auch zeitweise sehe, wie, und natürlich muss der Inhalt passen. Das darf man auch nicht vergessen. Bei allem Technischen, ja, muss natürlich auch der Inhalt passen. Du musst die Leute am Ende schon abholen. Also ein super sauber, handwerklich produziertes Video wird am Ende auch nicht erfolgreich sein, wenn es das Ziel hatte, Dienstleistungen zu verkaufen und die Dienstleistung kam nicht rüber. Ne?
Sehr schönes Schlusswort. Sowohl Authentizität als auch das Inhalt passen muss. Es muss eigentlich alles passen, wobei man natürlich nicht alle 3 Ebenen Authentizitätslevel, Richtigkeit oder Wertigkeit der Information und Produktionsqualität immer auf gleichem Niveau halten kann. Aber alles 3 sind Themen, die man beachten sollte. Christian, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Auch an alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer. Vielen Dank, dass du dabei warst und natürlich jede Woche meinen neuen Podcast hörst. Wenn du Fragen hast, Anregungen oder selber mal Gast sein möchtest, dann schreib mir gerne an podcast@corporate-studio.de. Lass gerne auch einen Kommentar auf den bekannten Plattformen. Apple oder Spotify hat es ja mittlerweile, glaube ich, auch eingeführt. Ja. Und gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung hilft nämlich anderen Menschen auch da wieder, durch mehr Sichtbarkeit an den Podcast zu kommen. Und das Ziel meines Podcasts ist ja nicht Selbstbeiräucherung, sonst würde ich jeden Podcast als Solo-Folge machen, sondern spannende Menschen eine Plattform zu bieten und anderen Menschen dadurch weiterzuhelfen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.